Hi. Nachdem die letzte Folge mit einer mehr oder weniger sportlichen Übung auf dem Eis und der Frage, ob das kommende Jahr delusianisch sein würde oder werden würde, endete, knüpfe ich in dieser Episode auf zweierlei Weise daran an. Einerseits geht das Jahr vorerst delusianisch weiter, dazu später mehr, und ja, auch sportlich fängt es an, zumindest vorsätzlich. Neulich nahm ich eine Probestunde in einem Fitnessstudio. Und das erzähle ich jetzt nicht, um anzugeben, sondern weil diese Probestunde mit einem Satz endete, der mich bewegte, weniger physisch als emotional bewegte. Der Fitnesstrainer, der die Einführung gab, fühlte sich berufen, mir und dem Freund, der sich dankenswerterweise bereit erklärt hatte, mich in diese Testosteronhöhle zu begleiten, eine Losung mit auf den Weg zu geben. Vergesst nicht, sagte er, vergesst nicht, egal was passiert, die Gewichte sind immer da. Auf meine erstaunte Frage, was er denn damit meine, sagte er, egal was da draußen passiert, egal was schief läuft, egal wie es euch geht, ihr könnt euch darauf verlassen, dass sich hier nichts ändert. Die Gewichte gehen nirgendwo hin. Die Gewichte sind immer für euch da. Ich war irgendwie so gerührt von diesem Satz, von dieser fragilen Maskulinität eines jungen Mannes, dem anscheinend manchmal alles zu viel ist, und dem die Vorstellung, dass an einem bestimmten Ort ein paar Kilo Blei sich nicht von der Stelle bewegen, Halt zu geben scheint. In diesem Moment war ich sehr froh, mich nicht für ein Women-Only-Gym entschieden zu haben, denn auch wenn ich gerade etwas abfällig von einer Testosteronhöhle gesprochen habe, merke ich, dass mich diese Energie dort irgendwie auch fasziniert. Vielleicht, weil ich dort einem Klischee begegne, dem man gerade ohnehin nicht entkommen kann, weil es zunehmend die politische Lage weltweit bestimmt. Damit meine ich die Renaissance einer bestimmten Form der Maskulinität, die im harmlosesten Fall einfach Eiweiß in Muskelmasse übersetzt und im schlimmsten Fall in eine Art Oldschool-Antifeminismus umschlägt. Was mich daran interessiert, ist, dass die prominentesten Vertreter dieser Maskulinität eine philosophische Strömung wieder zum Leben erwecken, die auf den ersten Blick damit überhaupt nicht vereinbar erscheint, den Stoizismus. Ja, ehrlich, seit einigen Jahren schon ist die Stoa wieder super populär. Und zwar nicht unter Philosophinnen, sondern unter Silicon Valley Entrepreneuren, Sportlern und sogenannten Pick-up Artists und Incels. Jenen Typen also, die glauben, zum Mann sein, gehöre das Recht, Frauen abzukriegen und sich betrogen fühlen, wenn das nicht so abläuft, wie sie sich das vorstellen. Der bei dieser Leserschaft mit Abstand erfolgreichste Autor ist Ryan Holiday. Mit Büchern mit Titeln wie The Obstacle is the Way und The Stoic Way to Live und einem ziemlich clever aufgezogenen Merchandise-Apparat verdient Ryan Holiday Millionen. Meinem Fitnesstrainer will ich hier gar nichts unterstellen, keine Ahnung, was ihn umtreibt. Aber aus seinem Satz spricht etwas, das mir in diesem Kontext bedeutungsvoll erscheint. Und zwar, weil es das Grundprinzip der stoischen Ethik wachruft. Malte Hossenfelder, der eine sehr gute Einführung in die stoische Philosophie geschrieben hat, auf die ich mich heute noch mehrfach beziehen werde, beschreibt das so. Zitat: Das praktische Grundprinzip ist, nur solche Bedürfnisse anzuerkennen, deren Befriedigung ganz in der eigenen Macht steht. Für die Interpretation der Welt ergibt sich daraus die Aufgabe, sie so zu erklären, dass alleine das als wahrer Wert erscheint, was jederzeit verfügbar ist. Alles Unverfügbare sich als wertfrei, also als gleichgültig herausstellt. Zitat Ende. Die Gewichte sind immer da, heißt jederzeit verfügbar. Das ist deshalb ein tröstender Gedanke, weil die Erfahrung zeigt, dass die meisten Dinge eben nicht verfügbar sind, weil sie außerhalb unserer Kontrolle liegen. Ist das also der Hintergrund für die Popularität des Stoizismus? Wir leben in unsicheren Zeiten und richten uns so gut es geht darin ein? Ja, sicher, aber diese Erklärung ist mir noch etwas zu einfach. Vor allem, weil sich damit nichts dazu sagen lässt, warum die jüngste Ryan Holiday-Variante unter überzeugten Maskulinisten so beliebt ist. Wer, wie, was und warum also? Einer, der offensichtlich vom Nerd in das Macho-Lager rübergemacht hat, ist Mark Zuckerberg. Wer in letzter Zeit mal Bilder des Facebook-Gründers gesehen hat, dem wird aufgefallen sein, dass sich sein Erscheinungsbild total gewandelt hat. Nicht nur hat er sich ganz schön aufgepumpt, er hat vor einigen Jahren die Kampfkunst für sich entdeckt, sondern auch Haltung, Kleidung, alles ist anders. Seit neuestem trägt er schwarze T-Shirts in XXL, die er gemeinsam mit einem Modedesigner entworfen hat, dessen Namen ich gerade nicht parat habe. Und auf diesen T-Shirts sind altgriechische oder lateinische Sprüche und Zitate abgedruckt. Zum Beispiel, jetzt übersetzt, lernen durch Leiden oder Karthago muss fallen. Oder auch die Haare hat er sich wachsen lassen. Sie kringeln sich jetzt schön in Stirn und Nacken. Und wenn man dann noch hört, dass seine drei Töchter Maxima, August und Aurelia heißen, da beschleicht einen das Gefühl, dass sich hier jemand mit einem römischen Kaiser identifiziert. Mark Zuckerberg, die Tochter heißt Aurelia. Mit dem Kaiser Mark Aurel zum Beispiel. Der war übrigens Stoiker. Aber bevor ich näher auf den Stoizismus eingehe, will ich noch kurz bei Mark Zuckerberg bleiben. Kurz nach der US-Wahl hat Facebook ja sein Diversity-Programm aufgekündigt. Diese Selbstverpflichtung der Firmen, die garantieren soll, dass nicht nur weiße Männer eine Chance haben, schien mit einem Schlag überflüssig geworden zu sein. Warum? In einem Interview mit dem Podcaster Joe Rogan, das man auf YouTube hören und sehen kann, äußert sich Mark Zuckerberg dazu. Die Geschäftswelt, findet er, habe sich zunehmend unter Druck setzen lassen, maskuline Energie zu neutralisieren. Und auch er habe damit gezogen, aber inzwischen sieht er das alles ganz anders. Zitat: The kind of masculine energy I think is good. Obviously, you know, society has plenty of that. But I think corporate culture was really trying to get away from it. And I think it's one thing to say we want to be welcoming and make a good environment for everyone. And I think it's another to basically say that masculinity is bad. And I just think we kind of swung culturally to that part of the spectrum where, you know, it's all like masculinity is toxic. You want feminine energy. You want masculine energy. I think that's all good. But I do think the corporate culture sort of had swung towards being the somewhat more neutered thing. And I didn't really feel that until I got involved in martial arts, which I think is still a much more masculine culture. Zitat Ende. Nach diesem Interview gab es einen medialen Aufschrei. Mark Zuckerberg wolle feminine Energie aus seiner Firma verbannen, hieß es. Aus dem Zitat wird deutlich, dass er das so nicht gesagt hat. Er betont ja ausdrücklich, dass sowohl feminine als auch maskuline Energie erwünscht seien. Und kurz zuvor sagt er auch noch, dass er drei Schwestern und drei Töchter habe, also mit Frauen aufgewachsen und von Frauen umgeben sei, die er alle sehr schätze. Das ist also erstmal nicht das Problem. Problematisch ist vielleicht eher, dass er überhaupt zwischen femininer und maskuliner Energie unterscheidet. Und damit einen biologischen Binarismus als gegeben voraussetzt, der in den letzten Jahrzehnten ja stark unter Beschuss geraten war. Was meint er denn eigentlich mit femininer Energie? Und was ist maskuline Energie? Es scheint irgendwas mit seiner Hinwendung zur Kampfkunst zu tun zu haben. An was er da wohl denkt? Ich denke an den Satz, die Gewichte sind immer für dich da. Nach diesem Interview habe ich ein wenig recherchiert und siehe da, Mark hat nicht nur drei Schwestern, eine davon, Donna Zuckerberg, ist Klassizistin und bekennende Feministin. 2018, also vor 7 Jahren, hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Not All Dead White Men. Untertitel Classics and Misogyny in the Digital Age. In dem Buch geht Donna Zuckerberg einem Phänomen nach, das mir bekannt vorkommt. Als Chefredakteurin des Online-Fachmagazins für Klassizisten Eidolon beobachtet sie anhand der Klickzahlen ein steigendes Interesse für die alten Griechen und Römer, das sie dann, als sie den Traffic zurückverfolgt, in die tiefsten Abgründe des Internets führt. Sie entdeckt zahlreiche Subreddits und Blogs der sogenannten Manosphere, auch Red Pill Community genannt, weil sich Männer hier gegenseitig in dem Narrativ bestätigen, dass man sie die längste Zeit ideologisch unterdrückt und in ihrer Maskulinität beschnitten habe. Es sei also Zeit, dagegen aufzubegehren und die rote Pille, Red Pill, der Wahrheit zu schlucken. Was ist hier los, fragt sich Donna Zuckerberg. Und ihre Antwort liest sich wie eine Prophezeiung der ideologischen Wende ihres großen Bruders. Zitat: Many men are attracted to the red pill not only because it provides them with a community of other like-minded men, but also because they are seeking advice on how to improve themselves. The advice on these fora tends to fall into a few distinct categories. physical fitness, such as weightlifting and martial arts, professional concerns, with a special focus on navigating politically correct office environments, and dating advice, or how to have game. Zitat Ende. Bis auf den letzten Punkt, Dating Advice, hat Mark Zuckerberg sich in seinem Interview mit Joe Rogan zu all diesen Punkten bekannt. Doch wer sich ein bisschen mit der Geschichte von Facebook auskennt, weiß, dass Dating Advice bzw. How to have game deshalb vielleicht nicht explizit betont werden muss, weil es zu der etwas peinlichen Geschichte von Facebook gehört, dass sein Vorläufer, FaceMesh, von Mark Zuckerberg, damals noch Student, ursprünglich ins Leben gerufen wurde, um das Aussehen seiner Mitstudierenden zu bewerten. Was Donna Zuckerberg 2018 also schon feststellt, ist, dass diese Männer sich auf einmal für die stoische Philosophie interessieren. Und sie erklärt sich dieses Phänomen damit, dass die stoische Philosophie sich bei einer oberflächlichen Lektüre regelrecht dafür anbietet, zur Self-Help- oder Lifehack-Anleitung umgedeutet zu werden. Denn was diese Männer gemeinsam haben, ist, dass sie sich entmachtet fühlen. Die Umstände sind gegen sie. Doch wenn man auch an den Umständen nichts ändern kann, das ist die Lehre der stoischen Ethik, so kann man doch etwas an der eigenen Einstellung ändern. Dass diese Communities dann gleichzeitig allerlei Tipps und Tricks austauschen, wie man dann eben doch Frauen rumkriegen kann, also das Unverfügbare verfügbar machen, müsste dazu eigentlich im krassen Widerspruch stehen. Dass die Stoiker trotzdem so beliebt in der Manosphere sind, erklärt sich Donna Zuckerberg mit der explizit antifeministischen Lesart, die in dieser Community zirkuliert. Zitat: Instead of deeply and productively studying Stoicism, its members use a simplified version of the philosophy to celebrate what they perceive as stereotypically masculine traits, including men's supposedly inherent superior capacity to use reason to control emotion. Zitat Ende. Aha, da ist er ja wieder, der gute alte biologische Binarismus. Männer sind rational, Frauen sind von Natur aus emotional. Eine Ethik, die lehrt, dass das höchste Ziel ist, seine Affekte zu kontrollieren, schließt Frauen also schon per Geschlecht aus. Der Vorwurf, dass diese Logik auf einer sehr verzerrten Lektüre der Stoiker aufbaut, wird aus der Manosphere mit dem Gegenvorwurf eines akademischen Elitismus abgewehrt. Worauf man wiederum einwenden könnte, dass das Wort Klassik sich tatsächlich aus dem Wort Klasse ableitet. Die Klassici, mit denen sich diese Typen identifizieren, waren Männer, die an der Spitze der Gesellschaft standen, also die Elite. Und so dreht man sich dann im Kreis. Ich will mir ein paar dieser Drehungen ersparen und mir stattdessen lieber anschauen, was es mit den Stoikern eigentlich auf sich hat. Bekannt ist die Stoa vor allem für ihre Ethik. Dass die Stoiker allerdings auch eine ausgeklügelte Logik und eine ziemlich schräge Physik bzw. Metaphysik vorgelegt haben, tritt oft in den Hintergrund. Und das ist auch kein Wunder, denn wenn man Einführungstexte liest, dann irgendwie bleibt dann immer unklar, wie das alles zusammenhängt und vor allem, warum das mal wichtig war. Das heißt, der Klick bleibt aus. Es gibt doch diesen Klickmoment, wenn man auf einmal das Problem sieht, das die Philosophin zu lösen versucht. Ich denke irgendwie zunehmend, dass man nichts versteht, wenn man diesen Punkt nicht erreicht. Was heißt nichts versteht? Das ist vielleicht ein bisschen doll formuliert. Aber beim Lesen der Texte über die stoische Physik beispielsweise habe ich schon verstanden, dass sich deren Ontologie von anderen unterscheidet. Aber ich habe nicht verstanden, warum oder wofür. Mir kam das alles irgendwie ausgedacht vor und damit auch irgendwie zufällig und austauschbar. Erst als ich das vorhin schon erwähnte Buch von Malte Hossenfelder in die Hand nahm, begannen die verschiedenen Teile zusammen Sinn zu ergeben. Warum diese Metaphysik und keine andere? Warum diese Logik und keine andere? Das, sagt Hossenfelder, lässt sich nur von der Ethik her verstehen. Die gesamte stoische Philosophie dient letztlich dazu, die Welt so zu erklären und zu beschreiben, dass ihre Ethik Sinn macht. Die stoische Ethik reagiert also nicht einfach nur auf eine indifferente oder gleichgültige Welt, sondern die Welt muss im Umkehrschluss auch als indifferent beschrieben werden, weil die Ethik es verlangt. Denn das Ziel, das Telos, ist vorgegeben. Das, worum es geht, das höchste Gut, das ist in der gesamten antiken Philosophie einfach so, das ist die Glückseligkeit oder auch das gute oder das gelungene Leben. Und das ist dann auch kein Streitpunkt zwischen den verschiedenen Schulen. Die Stoiker kloppen sich nicht mit den Epikureern oder mit den Skeptikern wegen der Frage, was das höchste Gut ist. Wohl aber streiten sie darüber, wie man dieses Gut erreicht. Die verschiedenen hellenistischen Schulen sind sich also einig bezüglich des Telos, nicht aber bezüglich der Wege und Mittel. Mit Glück ist allerdings kein Aufjauchzen gemeint, also kein Glücksaffekt, kein Verweile doch, du bist so schön. Ganz im Gegenteil. Der Affekt bedroht das Glück eher, denn Glückseligkeit ist für die alten Griechen ein Zustand inneren Friedens. Wie ein Fluss, der ungehindert fließt, ist ein gelungenes Leben eines, in dem alles ungehindert läuft. Ein Leben ohne starke Affekte wie Furcht oder Trauer oder Begierde. Das gilt schon in der Klassik ausgemacht. Was sich jetzt, und mit jetzt meine ich den Hellenismus, also die Zeit ab 300 vor Christus, was sich jetzt ändert, ist, dass das Individuum in den Vordergrund rückt. Eine Gemeinschaft, so das neue Denken, kann nur glücklich sein, wenn sie aus glücklichen Individuen besteht. Umgekehrt kann aber der Einzelne auch glücklich sein, wenn es der Gemeinschaft nicht gut geht. Und diese Wende hin zum Individuum, dass man versucht, das Glück über das Individuum anzugehen, das hat Konsequenzen. Denn wenn ich das Glück vom Einzelnen abhängig mache, ändern sich alle Zuständigkeiten. Denn ich führe ja eine Unterscheidung ein zwischen äußeren Umständen und innerem Befinden. Überhaupt taucht so etwas wie ein inneres Befinden überhaupt erst auf. Und dieser Punkt ist wichtig, denn hier, meine ich, entsteht ein psychischer Dualismus, der uns wiederum so vertraut ist, dass wir ihn nicht hinterfragen. Die Beziehung zwischen innen und außen. An dieser Stelle wird dann Deleuze ansetzen. Und weil er diesen Dualismus nicht hinnimmt, fällt seine Lesart der Stoiker dann auch radikal anders aus. Da bin ich noch nicht, aber da will ich heute noch hin. Deshalb möchte ich diesen Punkt, also die Unterscheidung von innen und außen, hier einmal markieren, um später genau hierher zurückzukehren. Für die Stoiker ist nun die Konsequenz aus der Entdeckung des Individualismus eine gänzlich neue Zweckordnung. Die Zwecke können nicht mehr im Außen gesucht werden, denn das Außen rückt vom Individuum ab. Das heißt, das Individuum muss sich seine Zwecke nun selbst setzen. Zitat: Soll dann der glückliche Einzelne der letzte Zweck sein, dann müssen alle Zwecke um seinetwillen gesetzt werden. Und das heißt, er muss sie sich selber setzen. Man kann also das Glück nicht so definieren, wie noch Aristoteles es tut, wenn er in ihm ein Tätigen der Seele im Sinne der ihr wesenhaften Tüchtigkeit sieht und darunter die vollendete Verwirklichung der Rolle, die dem Menschen innerhalb einer teleologisch geordneten Weltzukunft versteht. Die Zwecke sind dem Menschen nicht vorbestimmt, sondern das Glück besteht in der Erreichung der selbstgewählten Zwecke. Zitat Ende. Damit, so Hossenfelder, verlagert sich die Gewichtung innerhalb der Philosophie weg von der theoretischen und hin zur praktischen Philosophie. Und nicht unwesentlich, mit der Verlagerung der Zwecksetzung ins Individuum taucht das Problem der Willensfreiheit in dieser Dimension das erste Mal auf. Die Stoiker argumentieren nämlich einerseits, dass die kosmologische Ordnung vorbestimmt, das heißt determiniert ist, und andererseits, dass das Individuum eigenverantwortlich handelt. Was logischerweise zu einigen Widersprüchen führt, die dann argumentativ wieder behoben werden müssen. Das höchste Gut ist also die Glückseligkeit, das heißt der innere Frieden. Das gilt es vor dem neuen Problemhorizont, der mit dem Individualismus auftaucht, zu lösen. Durch den Individualismus ist das Äußere das Unverfügbare, also das, auf das wir keinen Einfluss haben. Um den inneren Frieden zu garantieren, muss das Unverfügbare also entwertet werden, gleichgültig gemacht werden. Einfacher ausgedrückt, wir sollten nur wollen, was wir auch haben können, sonst regen wir uns auf. Und Aufregung gilt es unbedingt zu vermeiden. Denn Erregungen, die sich nicht auflösen, schaukeln sich hoch und erzeugen alle möglichen Affekte und Begierden, also noch mehr Unruhe. Wie hält man sich diese Unruhestifter vom Leib? Hier ist wichtig zu betonen, ich glaube, das wird oft missverstanden, dass die Stoiker nicht nach einer Lösung suchen, die Affekte zu zügeln. Sie wollen vermeiden, dass sie überhaupt erst entstehen. Sie erkennen zwar den Trieb an, also ein natürliches Streben, doch der Trieb ist wie der Fluss, der ungehindert ruhig vor sich hinfließt. Der Trieb hat von sich aus keine Neigung, sich in den Affekt zu steigern. Dazu muss er erst von falschen Zwecksetzungen der Vernunft, die dann unerfüllt bleiben, aufgestachelt werden. Das wollen wir natürlich nicht, denn das erklärte Ziel ist Apathie, also die Abwesenheit jeglichen Pathos. Und wie lassen sich die Affekte vermeiden? Es muss eine Kraft geben, die so auf den Trieb einwirkt, den Fluss so lenkt, dass er ruhig bleibt, auch wenn der Weg eben nicht frei von Hindernissen ist. Und diese Kraft ist die sittliche Vernunft, also die Tugend. Aber Vorsicht, wenn wir heute an Tugendethik oder Sittenmoral denken, dann haben wir Kant im Sinn. Wir denken an ein Sittengesetz als Selbstzweck, die Tugend selbst als höchstes Gut. Das ist anders bei den Stoikern. Hier hat die Tugend einen ganz bestimmten Zweck. Sie steht im Dienste der Glückseligkeit, das heißt der Vermeidung aller Affekte. Zitat: Der einzige unabdingbare Zweck war, keine unabdingbaren Zwecke zu haben. Das einzige echte Gut, dass es keine echten Güter gibt. In dieser Einsicht bestand die Tugend. Zitat Ende. Wer die Tugend selbst zu einem Gut macht, setzt ja wieder nur ein falsches Ziel, das enttäuscht werden könnte. Und das muss die eigentliche Tugend vermeiden. Warum klingt das eigentlich alles so schal? Psychoanalytisch formuliert, weil es den Versuch darstellt, das Begehren und die Jouissance auf das Bedürfnis zu reduzieren und den anderen zu eliminieren. Denn das Unverfügbare, das ist der andere. Interessant und leicht zu übersehen ist, dass die stoische Affekttheorie eine ziemlich ungewöhnliche Auffassung vom Affekt hat, da sie ihn, wenn man es genau nimmt, nämlich rationalisiert. Der Affekt ist das Resultat des Versagens der Vernunft, weil die Vernunft nämlich dem Affekt vorgelagert ist. Der Affekt ist also hier gar keine Gegenkraft zur Vernunft, also Gegenspieler, sondern er ist ihr untergeordnet. Die Vernunft kommt immer zuerst. Ich sehe das ja genau andersrum. In meiner Auffassung sind wir uns im Affekt voraus. Im Affekt wissen wir oft bereits etwas, das wir begrifflich dann erst einholen müssen. Wenn ich zum Beispiel auf den Satz meines Fitnesstrainers gerührt reagiere, also mit einem Affekt, Rührung, dann spüre ich ja, dass hier was zu holen ist und dann beginne ich darüber nachzudenken. Und nur so entsteht doch irgendwas. Ich frage mich auch, wie erklären sich denn all die Unternehmertypen, die auf den Stoizismus abfahren, das Phänomen, dass man manchmal einfach den richtigen Riecher haben muss? Was ja letztlich heißt, seinen Gefühlen zu vertrauen. Ich glaube ja, sie lösen dieses Dilemma einfach begrifflich. Denn was als Emotion, Affekt oder Gefühl abgewertet wird, wird an anderer Stelle unter einem anderen Namen aufgewertet. Der Affekt wird dann einfach Instinkt genannt und schon klingt das Ganze nicht mehr so weibisch emo, sondern irgendwie animalisch maskulin. Es wird also auch hier wieder dieser biologische Binarismus bemüht, der mit dem Affekt gleich auch das gesamte Weibliche abwertet. Weshalb dann auch Rachel Cusk in ihrem neuen Roman Parade, in dem es viel um das Verschwinden der weiblichen Position in der Kunst geht, schreiben kann, Zitat: To be led by instinct is the freedom attributed to male artists. Zitat Ende. Diese Abwertung des Affektiven als Mittel zur Abwertung des Weiblichen interessiert mich. Wenn das wichtigste Projekt der Stoa ist, das Unverfügbare zu entwerten, das heißt darauf hinzuarbeiten, dass es einem gleichgültig wird, besteht das Projekt der Red Pill Community darin, das Unverfügbare abzuwerten. Sätze wie Your body, my choice oder Grab them by the pussy sind als offene Provokationen formuliert, die, glaube ich, allerdings auch etwas verstecken sollen. Sie tun nämlich so, als wäre das Unverfügbare verfügbar. Man kann es sich ja einfach nehmen. Die gezielte Abwertung, oft in Form einer expliziten Vergewaltigungsdrohung, verdeckt also etwas. Unter dieser lauten Pseudogelassenheit lauert der Schrecken des Unverfügbaren. Während der Stoizismus auf diesen Schrecken reagiert, indem er das Unverfügbare zu neutralisieren versucht, nutzt die Macho-Community wiederum den Stoizismus, um zu verdecken, dass sie genau das nicht schaffen. Was nicht entwertet werden kann, muss abgewertet werden. Während meiner Auseinandersetzung mit dem Wiedererwachen dieses Maskulinismus kam mir immer wieder ein Bildmotiv in den Sinn, das eigentlich uralt ist, aber mir immer noch oder vielleicht gerade wieder total relevant erscheint. Vielleicht, weil es auf den ersten Blick eben zu bestätigen scheint, was die Machisten als biologisch determiniert ansehen. Das Bildmotiv sieht so aus. Wir haben ein Interieur, eine Wohnung, ein Haus, ein Dachboden und darin eine Frau, die langsam aber sicher durchdreht. Ich denke da an Beispiele wie Charlotte Brontës Roman Jane Eyre, in dem die verrückte Ehefrau des Geliebten den Dachboden bewohnt. Oder an die Gegenerzählung White Sargasso Sea von John Rice, die dieselbe Geschichte aus der Sicht der verrückten Ehefrau erzählt. Sehr gutes Buch. Oder an den berühmten feministischen Text The Feminine Mystique bzw. The Problem That Has No Name von Betty Friedan, in dem sie beschreibt, wie in den 1950er und 1960er Jahren die Hausfrauen in den amerikanischen Suburbs nach und nach durchdrehen, weil sie dieses Leben nicht ertragen. Vor allem aber habe ich über zwei filmische Arbeiten nachgedacht, die das Problem von zwei sehr unterschiedlichen Richtungen angehen. Bei der ersten Arbeit handelt es sich um Chantal Ackermanns Jan Dielmann aus dem Jahr 1975, der wahrscheinlich zu Recht zum besten Film aller Zeiten gekrönt wurde, weil Ackermann es schafft, dass man gebannt 3,5 Stunden einer Frau dabei zusieht, wie sie den engen Takt ihres Tagesablaufs mimt oder performt. Man sieht sie Wäsche falten, Kartoffeln schälen, ab und zu einen Freier empfangen, weil sie sich und ihren Sohn eben alleine versorgen muss, das Licht an- und ausschalten, den Tisch decken, auf den Punkt genau essen. Einen Tag und dann noch einen. Irgendwann jedoch gerät etwas aus dem Takt. Man weiß gar nicht genau was und auf einmal geht alles schief. Sie knöpft die Bluse falsch zu, lässt die Kartoffeln verkochen, in ihrem Lieblingscafé sitzt jemand auf ihrem Stammplatz. Es ist irgendwie, als würde sich eine Unwucht einschleichen, die sich mit jeder Umdrehung, mit jedem Tag verstärkt, bis der Film eine abrupte und dann ziemlich gewalttätige Wendung nimmt. Die zweite Arbeit ist vielleicht gar nicht als Arbeit gedacht, eher als eine Art Videotagebuch vielleicht, das die Künstlerperson Cybele Cavalli-Bastos Ende letzten Jahres begonnen hat, in Form von täglichen Reels auf Social Media zu veröffentlichen. Mehr als einen Monat lang dokumentierte sie den eigenen Alltag und schnitt dann jeden Tag Ausschnitte zusammen und kommentierte diese Dokumentation mit einem Voice-Over und veröffentlichte das. Und was wir in diesen Reels sehen, ist eine als Frau geborene non-binäre Person, die versucht, trotz ADHS und Autismus klarzukommen. Und klarkommen bedeutet Strukturen schaffen, den Haushalt erledigen, Wäsche waschen und aufhängen, ins Fitnessstudio gehen, den Hund versorgen und dabei nicht zu verzweifeln. Diese Reels übten irgendwie eine merkwürdige Faszination auf mich aus und ich dachte die ganze Zeit an Jan Dielmann. Ich dachte, das ist doch irgendwie Jan Dielmann, obwohl die beiden Figuren auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnten. Denn auf der einen Seite sehen wir eine Figur, die die Struktur übererfüllt, sich anzupassen versucht und auf der anderen eine, die sie kaum einhalten kann. Und doch dachte ich, das ist doch irgendwie die gleiche Szene. Zwei nicht-männliche Personen, die durch ihre Wohnung kreisen und in der Wiederholung der einfachsten Tätigkeit etwas aufscheinen lassen, das sich genau diesen Wiederholungen entzieht. Was ist hier los? Der psychoanalytische Reflex wäre wohl, Jan Dielmann zur Zwangsneurotikerin zu erklären und Cybele eine Hysterie zu diagnostizieren. Oder, wie der Psychologe Holger Richter es neulich in einem NZZ-Interview getan hat, das Problem einfach als Ganzes zu einem Frauenproblem zu erklären. Auf die Frage, wie er sich erkläre, dass es einen drastischen Anstieg in ADHS, Autismus, Genderdysphorie und Hypersensibilität gäbe, antwortet er, Zitat, mittlerweile sind zu fast 80% Frauen in der Psychotherapie tätig und 3/4 der Patienten sind Frauen. Im Jahr 2000 waren noch 60% der Therapeuten weiblich. Frauen bestätigen sich untereinander mehr als Männer. Sie widersprechen seltener, sind empathischer und gesundheitsbesorgter. Eine Therapeutin hinterfragt die Patientin, die sich als Opfer fühlt, womöglich weniger. Zitat Ende. Schuld sind also die Frauen per biologischem Geschlecht. Und wieder ist das Argument, dass Frauen einfach ihre Emotionen nicht kontrollieren können. Dieselbe pseudostoische Misogynie also. Sind die Stoiker also für alle, die dieses Narrativ nicht mittragen wollen, unbrauchbar? Ich glaube natürlich nicht. Denn Gilles Deleuze zum Beispiel macht uns vor, dass man die stoische Philosophie auch komplett anders auslegen kann. Und dann auch zu radikal anderen Ergebnissen kommt. Ich will also eine alternative Lesart vorschlagen und versuche mit dem gleichen Streich eine Thematik wieder aufzunehmen, die ich in einer früheren Folge schon mal mit einem Fingerzeig markiert, aber seitdem nicht wieder hervorgeholt habe. Deleuze-Verhältnis zur Perversion. Und vielleicht kann diese Lesart dann auch helfen zu erklären, warum das Weibliche und das Nonbinäre überhaupt wieder zu einer solchen Bedrohung geworden sind. Okay, Deleuze und die Perversion. In Logik des Sinns kommt Deleuze immer wieder auf die Stoiker zu sprechen. Allerdings geht er ganz anders vor als Malte Hossenfelder. Auch wenn die beiden verbindet, dass sie sich fragen, was für eine Problematik die Stoiker zu lösen versuchen und dabei auch grob zum selben Schluss kommen, nämlich dass es darum geht, das Verhältnis zum Unverfügbaren zu klären, nimmt Deleuze die Logik und die Physik der Stoiker super ernst. Und ganz in deleuzianischer Manier scheint er sich zu fragen, da sie nun mal diese Theorie vorgelegt haben, was kann ich denn nun damit machen? Und folgert, die Stoiker machen uns ein vollkommen neues Theorieangebot. Die Stoiker sind Philosophen der Oberfläche. Was ist damit gemeint? Deleuze sucht nach einem alternativen Philosophiebild. Und dazu stellt er zunächst zwei Strömungen einander gegenüber. Die Vorsokratiker und die Platoniker. Die Vorsokratiker zerlegen die Welt in ihre Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Für Deleuze bedeutet das, sie suchen die Wahrheit in der Tiefe, in den Körpern. Dem Platonismus wiederum geht es darum, das Denken genau aus diesen Tiefen zu befreien. Man denke an Platons Höhlengleichnis. Das Irdische soll zugunsten der Höhe gerade überwunden werden. Die Philosophin steigt also aus der Dunkelheit der Höhle zur Sonne auf und erkennt die Ideen hinter den Körpern. Den Körpern, die ja eigentlich nur Erscheinungen sind. Der Platonismus ist für Deleuze also eine Philosophie der Konversion hin zu den Ideen. Während die Vorsokratik eine Philosophie der Subversion ist, die sich immer tiefer in die Erde bohrt. Deleuze stellt hier also den platonischen Idealismus einem vorsokratischen Materialismus gegenüber. Die Stoa dagegen sei weder das eine noch das andere, sie liefert eine dritte Option. Das stoische Denken richtet sich weder in der Tiefe ein, noch in der Höhe, sondern auf der metaphysischen Oberfläche zwischen den beiden Bereichen. Zitat: Der Philosoph ist nicht mehr das Höhlenwesen, weder die Seele noch der Vogel Platons, sondern das flache Tier der Oberflächen, die Zecke, die Laus. Wie soll man die neue philosophische Operation benennen? Insofern sie sich gleichzeitig der platonischen Konversion und der vorsokratischen Subversion entgegensetzt. Vielleicht mit dem Wort Perversion, das jedenfalls zu diesem System der Provokationen des neuen Philosophentyps passt. Wenn es denn stimmt, dass die Perversion eine merkwürdige Kunst der Oberfläche ist. Zitat Ende. Den Stoizismus mit der Perversion zusammenzubringen, ist wirklich ein starkes Stück. Denn wenn man, wie der frühe Freud es tut, unter diesem Begriff alle sexuellen Aktivitäten zusammenfasst, die eben nicht Reproduktion zum Zweck haben, in denen es also um Lust um der Lust willen geht, dann klingt das wie das Gegenteil der stoischen Lehre. Dort ging es ja gerade darum, alle Erregungen zu vermeiden. Deleuze muss also etwas anderes im Sinn haben. Und ich glaube, um zu verstehen, was, muss man das gesamte Theoriegebäude der Stoiker ernst nehmen, auch wenn es widersprüchlich ist. Ja, sogar gerade weil es widersprüchlich ist. Die Stoiker sind weder reine Idealisten noch reine Materialisten. Allerdings sind sie auch nicht keins von beiden, sondern beides zugleich. Ihr Theoriegebäude erscheint deshalb so merkwürdig, weil sie einerseits sagen, dass nur Körper existieren, was nach Materialismus klingt, dann aber einräumen, dass es auch Unkörperliches gibt, also etwas Ideelles. Das dann allerdings nicht existiert, sondern subsistiert bzw. insistiert. Diese Abzweigung ist super interessant und Deleuze macht einiges damit, aber ich kann hier nur in diese Richtung zeigen, denn für meine Zwecke hier ist erstmal nur wichtig zu sehen, dass die Stoiker in ihrer Philosophie gleichzeitig zwei sich widersprechende Positionen affirmieren. Das macht sie zu Perversen. Und die Perversion zu einer merkwürdigen Kunst der Oberfläche, wie Deleuze es nennt. Warum? Zunächst muss klar sein, dass der Begriff Perversion in der Psychoanalyse kein abwertender Begriff ist und auch nicht einfach sexuelle Praktiken beschreibt. Bruce Fink schreibt dazu, Zitat: Der Begriff Perversion bezeichnet eine höchst spezifische klinische Struktur, die Kennzeichen aufweist, die sich von der Neurose und der Psychose unterscheiden. In der Psychoanalyse wird die Perversion nicht als Stigma betrachtet, sondern als strukturale Kategorie. Zitat Ende. Eine strukturale Kategorie. Das ist wichtig, um Deleuze' Verwendung des Begriffs richtig zu verstehen. Die Perversion zeichnet nämlich aus, dass sie einen ganz spezifischen Mechanismus der Negation hat. Die Perversion verdrängt nicht, wie die Neurose, sie verwirft auch nicht, wie die Psychose, sondern sie verleugnet. Verleugnung ist eine besondere Art, mit einem Fehlen umzugehen. Das Standardbeispiel bei Freud ist die Fallgeschichte des kleinen Hans, der sieht, dass seine Schwester keinen Penis hat, aber dennoch behauptet einen zu sehen, er sei halt noch sehr klein. Das heißt, das Wahrgenommene wird registriert, aber verleugnet, weil es die Kastrationsangst aktiviert. Sie hat einen Penis und sie hat keinen Penis. Auf diese Formel kann man diese Szene runterbrechen oder auch einfach auf sie hat ihn und sie hat ihn nicht. Zwei widersprüchliche Ideen werden gleichzeitig als wahr befunden. Bruce Fink hebt allerdings auch hervor, und das wiederum ist wichtig, um sich klarzumachen, warum die Perversion eine Kunst der Oberfläche sein soll, dass die Verleugnung die Widersprüche nicht auf verschiedenen Stockwerken verteilt, also auf Bewusstes und Unbewusstes oder auf Ich und Es oder Ich und Über-Ich. Die Verleugnung spaltet das Ich selbst. Mit Deleuze formuliert, nicht in Tiefe und Höhe oder in Innen und Außen, sondern als Riss in der Oberfläche. Was bei Lacan das gespaltene Subjekt ist, ist bei Deleuze dieser Riss. Und wie vorhin schon angedeutet, liest Deleuze die Stoiker nicht als Meister der Beherrschung des inneren Empfindens angesichts unverfügbarer äußerer Umstände, sondern stellt mit ihnen die Innen-Außen-Unterscheidung selbst in Frage. Zitat: Die wirkliche Differenz besteht nicht zwischen dem Innen und dem Außen. Der Riss ist weder innerlich noch äußerlich. Er verläuft auf der Grenze, unmerklich, unkörperlich, ideell. Daher steht er zu dem, was im Äußeren geschieht, in komplexen Interferenz- und Kreuzungsbeziehungen, in einer tänzelnden Verbindung, einen Schritt zum einen Schritt zum anderen, in zwei unterschiedlichen Rhythmen. Zitat Ende. In dieser Lesart werden dann auch Jean Dielmann und Sibel zu Künstlerpersonen der Oberfläche. Weil sie den Riss tänzelnd vertiefen und das Innen, der Innenraum, das Außen ausdrückt. Mit Deleuze wären sie also die eigentlichen Stoikerinnen. Nicht hysterisch, nicht zwangsneurotisch, sondern im besten Sinne pervers. Okay, soweit so gut. Die Stoiker bauen ein paradoxes Theoriegebäude und stellen dadurch so einiges auf den Kopf. Macht sie das schon zu perversen? Ja, wenn man Ryan Johnsons Analyse glaubt. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, das genau diesem Verhältnis nachgeht. Deleuze A Stoic heißt das, aber er hätte es auch genauso gut Deleuze A Pervert nennen können. Ich weiß allerdings nicht, ob sich das dann eher positiv oder eher negativ auf die Verkaufszahlen ausgewirkt hätte. Naja, das Buch ist sehr clever. Aber ich störe mich daran, dass es einen Begriff der Perversion zugrunde legt, der meiner Meinung nach an der Sache vorbeigeht. Für Johnson ist Perversion turning things inside out, die Dinge umstülpen. Und zwar, indem man sie an ihre Grenzen bringt, pushing them to their limit. Über die Stoiker schreibt er, Zitat: From beginning to end, Stoicism is a thoroughgoing materialism, albeit a perverse one. In fact, it is their unrelenting commitment to materiality that produces the following perversity. Stoic materialism leads to an original account of immateriality. Zitat Ende. Ich muss an dieser Stelle leider pedantisch sein, denn was Johnson hier beschreibt, ist nicht die perverse Affirmation des Widerspruchs, sondern der hegelische Umschlag. Hier wird etwas so weit getrieben, bis es in sein Gegenteil umschlägt. Ich glaube, Deleuze meint mit Perversion etwas anderes. Und ich glaube, er findet es bei den Stoikern auch an anderer Stelle, nämlich in deren Logik. Denn die Stoiker gelten als Erfinder der Aussagenlogik. Die Aussagenlogik, bear with me, ist eine formale Logik, die über Junktoren, also Satzverknüpfungen, funktioniert. Und hier liegt, wenn ich das richtig sehe, der Schlüssel zum Paradox, also zum affirmierten Widerspruch, also zur Perversion. Denn was die Aussagenlogik der klassischen Logik voraus hat, ist, dass man Wahrheitsaussagen über Verknüpfungen von Sätzen machen kann. Wenn Aussage A wahr ist und Aussage B wahr ist, dann ist auch die Verknüpfung von Aussage A und B wahr. Warum ist das wichtig? Weil die Stoiker ein Jungtor verwenden, vielleicht sogar für die Logik erfinden, also eine Satzverknüpfung, die davor noch keine Rolle gespielt hat. Und zwar die inklusive Disjunktion. Die Disjunktion, das ist erstmal eine Verzweigung, ein Oder. Willst du ins Kino oder willst du ins Theater zum Beispiel? Ein Punkt am Scheideweg, also wir müssen uns entscheiden. Entweder Kino oder Theater. Moment mal, müssen wir es immer entscheiden? Dass es hier noch eine andere Möglichkeit gibt, wird intuitiv klar, wenn man den Satz anders betont. Willst du ins Kino oder ins Theater? In diesem Fall antworten wir vielleicht, ja gerne. Die Aussage, wir gehen ins Kino oder ins Theater, ist in diesem Fall wahr, wenn wir ins Kino gehen, wenn wir ins Theater gehen, aber auch, wenn wir erst ins Kino und dann auch noch ins Theater gehen. Das bedeutet, diese Disjunktion, dieses Oder, ist nicht exklusiv, also entweder oder, sondern inklusiv und oder. Ich muss zugeben, ich habe lange über die Aussagenlogik nachgedacht, weil ich irgendwie nicht die ganze Zeit richtig verstanden habe, warum sie für Deleuze einen Fortschritt gegenüber der aristotelischen Logik darstellt. Aber irgendwann dämmerte es mir. Die Stoiker erfinden eine Logik, die es möglich macht, formal zu beweisen, dass die Verknüpfung von zwei Aussagen, die sich widersprechen, trotzdem wahr sein kann. Und das ist die perverse Struktur. Und jetzt wird mir auch erst so richtig klar, was Deleuze mit seiner berühmten disjunktiven Synthese im Sinn hat. Im Wort steckt das ja auch schon drin. Die disjunktive Synthese funktioniert über die inklusive Disjunktion. Eine Dialektik ohne Umschlag oder auch die perverse Struktur. Um es auf ein Beispiel von vorhin anzuwenden, aus sie hat ihn oder sie hat ihn nicht, kann durch die inklusive Disjunktion auf einmal werden, sie hat ihn und sie hat ihn nicht. Sie hat ihn nicht. Warum halte ich eigentlich an diesem Beispiel fest? Zufall? Faulheit, weil ich mir kein eigenes Beispiel ausdenken will? Sicher nicht. Denn ich glaube, hier liegt vielleicht sogar der Schlüssel zu den offenen Provokationen der Maskulinisten und somit auch zur Renaissance der stoischen Philosophie in diesen Kreisen. Denn natürlich kann man sich damit begnügen, sich zu versichern, dass sie diese Theorie einfach falsch auslegen. Aber muss man nicht auch hier fragen, welches Problem sie zu lösen versuchen? Irgendeine Art von Kastrationsangst wird es wohl sein. Ich meine, das ist ja nicht zu übersehen. Aber was für eine? Der antifeministische Backlash ist doch bestimmt die Reaktion auf eine Veränderung. Aber auf welche? Vielleicht auf eine Veränderung der Perspektive. Die längste Zeit war der Satz, sie hat ihn und sie hat ihn nicht, Ausdruck der männlichen Position. Er wurde geäußert aus einer männlichen Position. Wir erinnern uns, der kleine Hans sieht, dass seine Schwester keinen Penis hat und will es nicht wahrhaben. Ich glaube, das hat sich geändert. Denn die Perversion als Struktur wird von weiblicher und genderfluider Seite spätestens seit Judith Butler offen affirmiert. Hier liegt nichts mehr im Auge des männlichen Betrachters. Und ist nicht die Aussage, ich habe ihn, auch wenn ich ihn nicht habe, also die perverse Position, eigentlich eine psychoanalytische Alternative zu dem völlig überholten Konzept des Penisneids? Und befreit das nicht auch das Nichtmännliche aus der Objektposition? Die Schwester von Hans kommt vielleicht selbst zu Wort und affirmiert vielleicht selbst den Widerspruch. Was bedeutet das? Das bedeutet, aus dem Unverfügbaren wird auf einmal ein wirklicher anderer. Mit eigenen Begehren und eigenen Ansprüchen. Und das macht anscheinend wirklich Angst. Tja, sorry, kein ganz rosiger Ausblick. Wie das alles weitergeht, bleibt einfach abzuwarten. Aber hey, immerhin wissen wir jetzt alle, dass die Gewichte immer für uns da sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.